Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Folge zum Followbrewery und ich bin ein weiteres Mal nicht allein, sondern ich habe den Nenad bei mir. Hallo Nenad.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal hier unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, woher man dich kennt in dieser Podcastosphäre und ja, was du sonst so den ganzen Tag so machst.
Ja, gerne. Ich habe letzten Oktober einen Filmpodcast angefangen, zusammen mit meinem sehr guten Freund Juri. Und wir reden meistens immer pro Folge über ein Thema und nehmen uns da einfach ein paar Filme heraus, die unserer Meinung nach da hineinpassen. Und ja, so läuft das Ganze.
Wie heißt denn euer Filmpodcast?
Bild nach Wirkung heißen wir. Genau. Wir haben bis jetzt 6 Folgen aufgenommen und 2 Specials und es läuft.
Fein, fein, fein. Ich habe dich heute hier eingeladen, damit wir zusammen über den Film Mummy sprechen können. Der, jetzt muss ich mal wieder nachschlagen, weil ich es nicht auswendig weiß. Einen Moment. Mhm. Es kann sich nur um Stunden handeln, während ich hier Letterboxd öffne, um zu gucken, wessen Lieblingsfilm das war.
Tarantino hieß der User.
Ah, hier, guck mal. Gut vorbereitet bist du.
Ja, ja.
Ich muss,
kommt selten vor.
Tarantino, dessen Lieblingsfilm ist das, genau. Und ich wusste gar nichts über den Film, bevor wir den heute besprochen haben. Ich habe auch schon auf Letterboxd geschrieben. Ich dachte immer beim Cover, das ist Matthias Schweighöfer, dieser mittelprächtige deutsche Komödienschauspieler. Ist er aber nicht.
Nee, es sieht ihm aber zum Verwechseln ähnlich.
Ja, das stimmt. Zumindest auf dem Cover. Ich sag mal kurz die Eckdaten. Ja, Film stammt aus dem Jahr 1994. Und zwar für 2014. Ich weiß nicht, warum ich hier 94 stehen habe. Du hast vollkommen recht. Der Film ist aus dem Jahr 2014. Aber Regie führte trotzdem Xavier Dolan. Und das ist so ein kleines Wunderkind des kanadischen Kinos. Der gute Mann ist nämlich jetzt 26 oder 27 erst, sowas um den Dreh. Aber Mummy war damals schon sein 6. Film und schon, ich glaube, der 4., der in Cannes gelaufen ist. Und mit dem hat er dann auch einen Preis gewonnen. Und also den großen Preis der Jury gewonnen. Also wie gesagt, eine steile Karriere hat er. Die fing 2009 an mit seinem Film, ich sag mal die deutschen Titel, um euch mein schlechtes Französisch zu ersparen. Ich habe meine Mutter getötet. 2010 folgte Herzensbrecher. 2012 Lawrence Anyways. 2013 Sag nicht, wer du bist. 14 dann Mummy. 2016 sein bislang letzter Film Einfach das Ende der Welt. Und für 2018 plant er The Death and Life of John F. Donovan. Hast du außer Mummy noch einen Film davon gesehen?
Ja, ich habe Tom at the Farm gesehen. Was ist denn der deutsche Titel nochmal?
Sag nicht, wer du bist. Genau, sag nicht, wer du bist. Tom à la ferme auf Französisch, also er ist ja Franco-Kanadier.
Ja. Genau. Und Einfach das Ende der Welt habe ich auch gesehen.
Mhm. Ja. Und wie findest du so das Werk von Herrn Dolan?
Ich bin begeisterter Fan von Dolan. Neben Paul Thomas Anderson würde ich ihn fast schon als meinen derzeitigen Lieblingsregisseur betiteln. Seine Filme sprechen mich einfach an. Ich bin generell ein Freund von Indie-Dramen und er trifft einfach einen Nerv bei mir.
Mhm. Fein. Also ich kann doch nicht viel sagen, weil Mummy war tatsächlich mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich mache deswegen weiter mit den Eckdaten. Das Budget lag bei 4,9 Millionen US-Dollar umgerechnet und in der Besetzung haben wir Andor Wall als Diane Di Debré. Wir haben Antoine Olivier Pilon als Steve Debré, also der junge Mann, den ich mit Herrn Schweighöfer verwechselt habe. Und wichtig noch ist Suzanne Clément, die spielt die Kila, die Nachbarin. Das Genre ist definitiv ein Drama und eingespielt hat er 13,1 Millionen Dollar, also mehr als das Doppelte seines Budgets. Das heißt, er hat sich durchaus rentiert, dieser Film. Ja. Und jetzt hast du die große Ehre, hier uns die Handlung in 5 Sätzen zusammenzufassen. Wobei das mit den 5 Sätzen bei uns nur so eine Metapher ist. Wenn es 6,5 werden, ist auch nicht schlimm.
Okay, ich werde es versuchen. Wer bei uns in den Podcast hineingehört hat, wird wissen, dass das nicht unbedingt meine große Stärke ist. Aber okay, Mami handelt von Steve, der ein impulsiver und zu Wutausbrüchen neigender Jugendlicher ist. Und er lebt zusammen mit seiner Mutter in Montreal. Sie haben eine Nachbarin gegenüber, die Kyla, die seit einem Schicksalsschlag ein wenig an Sprachstörungen leidet und im Zuge der Handlung zu Steves neuer Lehrerin wird. Und ja, die drei freunden sich miteinander an und haben ja so eine ganz komische, platonische Liebesbeziehung miteinander mit einigen Tiefen.
Ja, das trifft schon ganz gut. Super. Ja, wie steigen wir ein jetzt, um in die Besprechung zu gehen? Ich kann dir meinen kurzen, die ersten 2 Minuten von dem Film, welchen Eindruck er auf mich machte, sagen, weil das war jetzt schön, weil sich das so dann 180 Grad gedreht hat. Ich hatte irgendwie ich wusste wirklich gar nichts über den Film. Und dann beginnt er halt und es kommt erst irgendwie so eine Texttafel, worum es darum geht, quasi eine Fiktion, dass in Kanada Eltern ihre Kinder quasi dem Staat überantworten können, wenn sie nicht damit zurechtkommen. Aber erst, wenn sie 16 sind oder so, irgendwie war da ja die. Mhm. Genau.
Genau, ja.
Dann sehen wir halt eben die Protagonistin und sie hat halt so ein so total White Trash Look. Also sie ist halt einfach eine Unterschichtenfrau, sag ich mal. Und dann heißt sie auch noch Diane Di Depré. Also ich dachte so, oh wow, mehr in the face geht's halt nicht so. Unterschichtendrama und die Mutter heißt auch noch Diane Sterbe Depression. So. Es kann ja gar nicht noch schlimmer werden. So, was habe ich mir denn da eingehandelt? Und also es ist ein sehr dramatischer Film, aber er ist zugleich auch so liebevoll und total witzig und eben auch nicht so ein Armutsporno, wenn ich das so sagen kann, sondern er hat halt ganz großes Herz für seine Protagonisten und zeichnet die mit sehr vielen Facetten und nimmt die halt komplett ernst, ohne jetzt irgendwie sich an deren Leid zu ergötzen. Und das hat mich dann doch sehr, sehr überrascht nach diesen ersten 5 Minuten, die mich so auf eine komplett falsche Fährte gelockt haben.
Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Ich habe ja vor 2 Tagen war das Mami jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn damals Ende 2014 im Kino gesehen und mit meiner damaligen Freundin zusammen und ich war begeistert von dem Film und sie war einfach nur komplett angeekelt und ich kann es nachvollziehen, weil es ist stellenweise harter Stoff, der durchaus seine witzigen Momente hat, keine Frage, aber nicht für jedermann geeignet. Ja, ich denke, ein guter Einstieg in den Film wäre, dass wir vielleicht einmal über das Offensichtliche reden, nämlich das Seitenverhältnis von 1:1.
Genau, das ist quasi the elephant in the room. Er hat ein quasi Instagram-Format, beziehungsweise Herr Dolan oder Dolan, hast du ihn, glaube ich, ausgesprochen, sagte eigentlich, er hatte mehr Plattencover im Sinn, als er sich das mit dem 1:1-Format ausgedacht hat, dass das Ganze quasi jede Einstellung sollte wirken wie ein Plattencover. Und das geht auch damit einher, dass er halt einen sehr tragenden Pop-Soundtrack hat, der Film. Aber bei dem 1:1-Format bleibt es ja nicht, sondern es gibt ja 2 ganz großartige Momente.
Ja, das stimmt. Ich würde aber trotzdem ganz kurz darauf eingehen, warum das so einzigartig ist und warum das so toll umgesetzt ist. Denn die Charaktere, wie sie miteinander interagieren, da ist immer so ein bisschen eine gewisse Einsamkeit, die sie zeichnet. Und der Bildausschnitt ist eben auch nur so klein gewählt, dass man niemals eine Totale sieht oder mehrere Figuren miteinander interagieren, sondern immer nur wechselhaft bei Konversationen oder so, dass man immer den Shot auf eine Person sieht, die Kamera schwenkt über, man sieht dann die zweite Figur. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr schön gelöst.
Ja, ich finde halt vor allen Dingen, es kommt eben auch, also Ich finde es sehr offensichtlich, was es bedeuten soll halt. Also es zeigt halt die Enge ihrer Verhältnisse, also sie, dass sie da ja auch nicht rauskommen. Und deswegen dieses, was ich eben schon ansprach, es gibt halt zwei Momente, in denen dieses Format gesprengt wird. Und das erste Mal ist halt wirklich Kinomagie, weil sie da halt eine Phase haben, wo hier die drei Protagonisten sehr, sehr glücklich sind und dann irgendwann Steve hingeht und mit den Händen das Format aufzieht und wir ein Breitbildformat haben und das so lange durchgehalten wird, bis dieser Brief vom Gericht ins Haus kommt, wo dann eben die mit den Kosten für einen quasi tätlichen Angriff, den Steve verübt hat, konfrontiert wird. Und dann, während sie diesen Brief liest, schrumpft dieses Format eben wieder auf dieses 1:1 und ja, damit haben wir eben diese kurze Phase des gemeinsamen Glücks ist beendet und sie sitzen dann wieder in ihren engen Verhältnissen. Und dazu passt dann auch eben, wo sie das zweite Mal das Format aufziehen, nämlich genau da ist, handelt es sich dann nur um einen Traum, wo sie auch wieder davon träumt, wie sie aus diesem ihrem Leben, in dem sie gefangen ist, ausbricht und quasi ein sehr, sehr simplen, aber sehr, sehr schönen Traum hat, nämlich, dass einfach ihr Sohn sich quasi in ein normales, glückliches Leben führt. Und dort dann wieder das Format aufgerissen wird, ja?
Ja, ich fand den Traum wundervoll inszeniert. Man muss ja bedenken, als sie anfängt zu träumen, ist Steve ja immer noch Steve. Und je weiter der Traum geht, desto mehr verändert er sich, also auch vom Äußeren her. Und das war magisch, als ich das erste Mal gesehen habe.
Ja. Wir haben hier wirklich einen sehr kleinen Indie-Film, der auch, also das ist halt auch alles mit Handkamera gefilmt und alles irgendwie, also sehr, sehr wenige und sag mal günstige Locations, aber halt mit so einem einfachen Mittel hat er es halt geschafft, da irgendwie was Cinematisches wieder draus zu machen. Und sowas finde ich halt immer sehr, sehr faszinierend. Sowas begeistert mich.
Ja, stimmt vollkommen zu,
also, wie gesagt. Weißt du, weil es gibt halt so, es gibt halt andere Filme, die würden daraus einfach einen kleinen dialogischen Film machen. So, die Kamera würde nichts Besonderes machen, die steht halt irgendwie und in der Ecke und filmt quasi, wie sich das komplette Drama zwischen den Schauspielern abspielt, die auch großartig sind, die Schauspieler. Aber zugleich, wie du jetzt sagst, auch schon, und dabei darauf hatte ich beim ersten Mal jetzt noch gar nicht so darauf geachtet, dass eben mit der Kamera gearbeitet wird, dass immer nur eine Person drin ist und dann eben, wie gesagt, dieses Format und das dann in den richtigen Stellen aufgerissen wird und in den richtigen Stellen dann wieder in sich zusammenschrumpft, um eben mit der Kamera zu erzählen. Das ist immer das, was ich am Kino besonders schätze, wenn eben nicht nur die Handlung auf der Handlungsebene die Geschichte vorangetrieben wird, sondern die Kamera selbst zum erzählenden Instrument wird.
Ja. ich stimme zu in allen Punkten. Es gibt nicht viel, was ich noch hinzufügen könnte. Was ich auch sehr schön fand, ist der Soundtrack tatsächlich, der relativ poplastig ist und einige Songs hat, die man schon gehört hat, die aber immer sich sehr schön in die Handlung einarbeiten und die auch wundervoll miteinander funktionieren. Also die Komposition aus Bild und Ton harmoniert perfekt miteinander in diesen Szenen.
Wenn wir da bei Musik sind, ist natürlich hier die Szene in dem
in der Karaoke-Bar.
In der Karaoke-Bar, genau. Ihr wusstest auch sofort, wovon ich rede. Das ist sehr beeindruckend. Wo fange ich an? Wir sind in der Situation, als, wie gesagt, sie mit der Tatsache konfrontiert sind, dass sie sehr hohe Kosten auf sie zukommen werden und sie da vor Gericht müssen. Und dann versucht die mit einem Nachbarn anzubändeln, der ist nicht mal Anwalt, oder? Der ist nur irgendwie sowas wie Gerichtsdiener. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Also ich weiß, dass er irgendwo in Rechtssachen tätig ist und dass er ihr wohl weiterhelfen kann damit.
Genau, also zumindest, dass er sich damit auskennt, weil sie sich halt gar nicht auskennt. Das ist so ihr Eindruck. Aber ja, sie gehen dann irgendwie abends weg, weil der die Idee hat, das könne man ja zusammen über ein Bier in einer Karaoke-Bar besprechen. Und Steve hat ja diese Gewaltprobleme und aber so wie es uns inszeniert wird, auch nicht ganz zu Unrecht den Verdacht, dass der Nachbar ein Hochstapler ist, mehr oder weniger, dass er eigentlich nur quasi sexuelles Interesse an seiner Mutter hat, wo Steve dann auch entsprechend eifersüchtig wird. Und er dann eben in dieser Bar ein Lied von Céline Dion singen will. Er kann nicht so gut singen. Also, ja, nee, er kann nicht gut singen. Wenn er irgendwie da zu Hause ist, dann ist er halt mit Inbrunst dabei. Aber auf dieser Bühne ist er halt auch noch total schüchtern. Und die ganze Bar zollt ihm halt erstens keine Beachtung. Und als es dann irgendwie nicht so toll wird, machen sie sich auch noch über ihn lustig. Plus, er hat diese Stresssituation, dass er da irgendwie eifersüchtig ist auf den Mann, der da seine Mutter anbaggert. Und dann hat er halt wieder so einen Gewaltausbruch. Ja, ich krieg's jetzt auch gar nicht richtig in Worte gefasst. Aber ich fand, es ist auch wieder so einfach sehr, sehr eindringlich inszeniert, weil die Kamera ganz dicht an Steve dran ist und ihn ganz, also dich ganz sehr, ganz stark in seine Situation reinlockt und du irgendwie darauf wartest, dass das alles hier explodiert und du irgendwie immer mehr siehst, wie die Stresssituation immer größer für ihn wird. Und das ist zum Beispiel auch so ein Moment, der echt unangenehm ist. Also, wie ich schon sagte, der Film hat echt süße, echt schöne, herzerwärmende Momente, aber das ist wieder so einer, wo es halt echt sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr anstrengend auch ist.
Ja, und das geht dann ab dem Zeitpunkt, würde ich auch meinen, sehr stark nur noch bergab.
Ja.
Ich finde auch die nachfolgende Szene dann in der Parkgarage sehr schön gemacht, als Steve dann die Konfrontation sucht mit ja, dem Herrn, der seiner Mutter helfen könnte. Wie sie sich streiten und er sagt, lass meine Mutter in Ruhe, geh zur Seite. Und man merkt, wie die Mutter am Verzweifeln ist und nicht mehr weiß, was zu tun ist, weil sie ihm ja vorher gesagt hat, wir müssen uns jetzt umeinander kümmern und bitte, bitte, sei ganz ruhig jetzt in diesen Momenten und halte zu mir, ich tue das für dich. Und ja, eben das, dass er es nicht schafft, sich zu beherrschen, das ist hart mit anzusehen.
Ja.
Also sowohl für die Mutter als auch für den Zuschauer.
Ja, ich glaube, also wo du eben sagtest, es geht da bergab, also ich glaube, tatsächlich der Wendepunkt ist davor, dieser Moment, wo der Brief kommt, ab dem Moment, also das ist die Peripetie, wo davor ging es eigentlich alles immer, wurde immer positiver zwischen den drei Protagonisten und ab dem Moment geht's dann, fällt ihr Kartenhaus quasi in sich zusammen und von dort an wird es immer dramatischer und immer, eine schlimmere Entwicklung der Ereignisse. Wir halten das hier ein bisschen spoilerfrei für alle, die den Film noch sehen wollen. Lass uns über die Nachbarin noch reden, das würde ich gerne. Kyla oder Kyla? Kyla.
Kyla, ja.
Kyla. Was ist ihr Ding so? Sag mal da ein paar Sätze zu.
Ist schwer zu sagen, es wird zwar nie ausgesprochen, aber sie scheint wohl einen Verlust erlitten zu haben. Mhm. Und dadurch leidet sie an einer Sprachstörung und Diane bittet sie zu sich, dass sie ja einfach mal miteinander reden und irgendwann auch, dass sie dem Steve Unterricht gibt, damit er seinen Abschluss machen kann. Und sie fühlen sich wohl miteinander und sie schafft es so ein bisschen, ihre Sprachstörung abzustellen und sich normal zu verhalten. Sie ist eine sehr interessante Figur, weil dann, wenn sie zurückgeht zu ihrer Familie in das normale Leben wieder, unter Anführungszeichen, merkt man, wie sie einen Rückfall erleidet. Mhm. Und es gibt ein interessantes Detail, das ich gerne mal ansprechen würde, auch in Bezug an Kyla, und das wäre, sind dir die Halsketten der drei Figuren aufgefallen?
Also die Kette von Dee ist ja ganz quasi dominant. Das ist ja eben, da steht ja dieses Mami drauf, das kriegt sie auch von Steve geschenkt. Ich weiß, dass es mir aufgefallen ist, aber ich kann mich jetzt gerade, kann ich es nicht zurückrufen. Erzähl, was
ja, okay. Hast du da? Kyla hat eine Kette mit einem Unendlichkeitssymbol. Und ich finde das sehr interessant, weil man merkt, wenn wenn die Kamera ihr folgt zu sich nach Hause, dass es wohl so scheint, dass sie erst vor kurzem eingezogen ist mit vielen Kartons, viel Müll liegt noch rundherum. Und es scheint wohl eine neue Lebenssituation für sie zu sein. Und wir halten es ja spoilerfrei. Boah, wie kann ich denn drum rumreden?
Ja, wir können, dann sagen wir ab jetzt, falls ihr den Film noch sehen wollt, ohne Spoiler, dann schaltet jetzt bitte aus, er ist durchaus sehenswert. Ab dieser Stelle machen wir dann mit Spoilern weiter, bitte.
Okay, durch dieses Unendlichkeitssymbol am Ende sagt sie ja Diane, dass sie nach Toronto, glaube ich, war das, ziehen wird und dort einen Neuanfang suchen wird. Und ich sehe das Ganze so als, sie ist eben in einer Schleife drin, wo sie nie abschließen kann und nie von neuem anfangen kann, sondern sie ist da drin gefangen. Und es geht immer, jedes Ende ist auch gleichzeitig ein neuer Anfang, aber sie kann nie klar einen Schlussstrich unter ihre Handlungen ziehen.
Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, klingt aber durchaus plausibel, auch mit diesem, ihre Sprachstörung ist halt, sie stottert und da passt das ja auch sehr gut dazu, dass man sich da beim Stottern gerne in so Endlosschleifen verfängt, wo man immer wieder dasselbe sagen muss, immer wieder dasselbe Satzfragment sagen muss, bevor man den Satz ganz zu Ende sprechen kann. Von daher, das wird schon zusammenpassen. Mhm. Was mir unglaublich gut an ihr noch gefällt, ist halt, was du eben auch schon sagtest, dass wir nie erzählt bekommen, was denn ihr Trauma ist. Also wir kriegen halt zu hören, sie hatte irgendeine Art von Zusammenbruch und sie war Lehrerin, hatte einen Zusammenbruch und stottert jetzt. Und den einzigen Indiz, den wir haben, ist halt, dass sie halt, sie hat einen Mann und eine Tochter, die wir aber nie wirklich als Protagonisten in diesem Film mitkriegen, sondern die wirklich nur Statisten sind, die wir meistens aus dies Perspektive durchs Fenster sehen, die überhaupt keinen Anteil nehmen an dem Leben von Dee und Steve, jetzt im Gegensatz zu Kyla. Und dann gibt es eben eine Szene, in der Steve bei Kyla drüben im Haus ist, auf der anderen Straßenseite, und dann sieht man dort ein paar Fotos, auf denen eben zwei Kinder zu sehen sind, neben dem Mädchen noch ein Junge. Und das eben der einzige Indiz für das, was da vorgefallen sein könnte. Und sowas mag ich sehr, sehr gerne auch, wenn Filme mich einfach ernst nehmen als Zuschauer und nicht immer meinen, sie müssten mir alles ausbuchstabieren und alles vorkauen, damit ich auch ja verstehe, was hier vorgefallen ist.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe das gar nicht wahrgenommen mit dem Foto. Ich habe es einfach hingenommen, als es wird uns nicht erklärt. Es ist ja auch im Prinzip nicht relevant für die Handlung.
Auf jeden Fall. Ich meine, genau, es müsste nicht mal dieses Foto da sein. So, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Vielleicht war das halt auch gar nicht irgendwie zwei Kinder so. Sondern es geht einfach nur darum, dass sie etwas hat, dass wir merken, da stimmt was nicht, aber es uns auch nicht erzählt wird. So. Und ich mag es echt gerne, wenn Filme mit so Auslassungen arbeiten, einfach, dass sie uns nicht alles ausbuchstabieren.
Ja.
Hast du was? Ich habe meine wichtigsten Punkte reingebracht, aber gerne höre ich dir noch zu.
Im Großen und Ganzen wär's das von mir. Eine Sache vielleicht noch wäre eben, dass wir nochmal zurückkommen auf die Ketten, nämlich die von der Mutter. Steve schenkt nämlich Diane die Kette. Und ich habe das so ein bisschen interpretiert, ich meine, ist ein bisschen frei jetzt, als dass er sie dazu zwingt in diese Rolle als Mutter und dass sie das vielleicht gar nicht so sehr möchte, denn du hast sie als White Trash beschrieben, so wie sie sich anzieht. Ich würde sie eher als 40-jährige Jugendliche bezeichnen, was ihren Kleidungsstil betrifft. Und ich glaube auch, dass sie zwar schon ihren Sohn liebt, aber vielleicht nicht reif genug ist dafür. Ich meine, wie gesagt, sie liebt ihn, es ist auch sie kümmert sich auch gut um ihn. Aber irgendwie glaube ich auch, dass sie nicht nur überfordert ist, sondern vielleicht auch gar nicht mehr mag und ihn vielleicht auch deshalb einweisen lässt.
Ja, genau. Also definitiv ist das diese Überforderung. Wobei das Interessante ist halt, dass genau das, ich dachte eben bei diesen ersten Minuten so, sie wird in diese Mutterrolle gedrängt und sie will das gar nicht. Und jetzt sehen wir hier irgendwie eine Geschichte der Verwahrlosung so. Und das hatte mich dann so überrascht, dass sie eben extrem liebevoll und extrem fürsorglich dann doch Steve gegenüber ist. Und sie, ja, also da eben schön ambivalentes Bild gezeichnet wird, weil sie macht halt auch viel Blödsinn. Also so zum Beispiel wird da extrem viel Alkohol in dem Film konsumiert. Also sie hat auch so ein latentes Alkoholproblem und ist da auch irgendwie sehr freigiebig, was angeht, ob wenn es um Alkohol und Steve geht. Und das ist halt dann auch die Frage, ob so ein Jugendlicher mit Aggressionsproblemen, ob dem das gut tut, wenn er auch noch Alkohol trinkt. Also das sehen wir jetzt auch nicht dauernd, dass der irgendwie da sich besäuft oder so, aber hin und wieder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, darf er dann durchaus mal ein Glas mittrinken. Und so macht sie durchaus den ein oder anderen massiven Erziehungsfehler. Aber es ist eben nicht so eine typische Geschichte von seht her, hier diese Mutter, was sie alles falsch macht. Und kein Wunder, dass aus dem Junge nichts werden konnte. Und am Ende gibt sie ihn deswegen weist sie ihn in die Klinik ein. So. Sondern dazwischen kommt eben diese Episode, das Teil des Films, wo sie eben kennenlernen und wir eben mitkriegen und lernen, wie sehr sie Steve liebt und wie sehr sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich auch um ihn kümmert. Und das fand ich eben schön, dass da so mit meinen Erwartungen gebrochen wurde.
Ja, mich würde generell interessieren, wie du als Elternteil den Mami wahrgenommen hast.
Ja,
also ich weiß, so ähnlich wie bei We Need to Talk About Kevin, dass du dir gedacht hast, oh mein Gott, dieses schreckliche Kind, hoffentlich passiert mir das nicht.
Ja, ich habe ja zwei Mädchen, von daher ist es mit dem Aggressionspotenzial nicht ausgeschlossen, aber das Risiko ist geringer, sage ich mal. Nee, ich habe den tatsächlich, diesen Film, der hat mich nicht auf so einer Ebene berührt, wie es andere Elternfilme, also wie es jetzt irgendwie, ich habe ja vor kurzem hier auch im Horror-Oktober, im Fallout-Brary habe ich ja über deinen Lieblingsfilm hier, die letzten Glühwürmchen, geredet. Und das war natürlich ein Film, der mich fertig gemacht hat, weil ich eben da diesem Jungen immer unter die Arme greifen wollte und dem am liebsten ein Vater sein wollte, der ihm definitiv fehlte. Oder ein Film wie The Babadook oder auch wie We Need to Talk About Kevin, wo einfach Elternängste verhandelt werden, diese Angst, in deiner Erziehung zu versagen. Ich finde, dass das hier nicht der Fall ist, ganz einfach, weil der Film schon es so darstellt, als ob die alles tut, was sie kann und am Ende reicht es eben nicht und sie sieht es ein und deswegen muss sie halt Steve einweisen lassen. Aber das ist weniger ein Scheitern ihrer Erziehung, die natürlich fehlerhaft ist, als dass eben die ganzen Umstände es ihr nicht ermöglichen, noch länger und stärker für sie da zu sein. Von daher hat mich das selbst irgendwie nicht so betroffen gemacht, sondern ich konnte es einfach gut nachvollziehen. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, ich verstehe es voll und ganz. Mhm. Ja. Ich finde es nur interessant, weil ich noch nie mit jemandem über den Film gesprochen habe, der Elternteil ist, sondern eben auch nur mit 20ern, die noch, ja,
mehr auf der Seite von Steve stehen.
Genau, ja, also eher auf der Seite von Steve als von Diane.
Ja, stimmt. Also das für mich war definitiv aber Diane die ganze Zeit die Bezugsperson auf für mich die klare Protagonistin des Films, deren Schicksal mich auch irgendwie mehr bewegt hat als das von Steve. Mhm. So. Ja, soweit man das sagen kann. Also das ist ja einfach eine Geschichte, die tatsächlich aus dem Wechselspiel von denen lebt. Ja, noch was?
Okay, nein, das wäre es von meiner Seite.
Gut, dann werden wir hier am Ende ihn wieder auf der berühmt-berüchtigten Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen bewerten. Und wenn er dir gefällt, kannst du ihm auch noch ein Herz geben. Was bekommt er denn da von dir, Nenad?
Er bekommt von mir 4,5 von 5 Sternen und ein Herz.
Und das gleiche kriegt er von mir auch. Also ich war eigentlich erst bei 4 Sternen vor der Bewertung und jetzt, wo wir drüber geredet haben und dann auch nochmal so meine Gedanken beim Reden ein bisschen nachvollziehen konnte, fiel mir auf, dass er doch mehr verdient hat, dass er mir doch mehr gefallen hat und mich mehr bewegt hat, als ich das jetzt vor dieser Besprechung so rekapitulieren konnte.
Ja, schön, das freut mich.
Fein. Ja, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hört jetzt direkt gleich in der Bildnachwirkung rein, um noch mehr von Nenad zu hören und was er so Schlaues zu sagen hat. Und ich hoffe, wir sprechen uns auch demnächst mal wieder.
Dankeschön. Tschüss.
Danke, ciao.